Deutschlandfunk Sportgespräch.
Mit Marina Schweizer und heute sprechen wir über den Deutschen Fußballbund, ein Verband, der nicht nur wegen der Nationalmannschaften und der Beliebtheit der Sportart Fußball ein wichtiger gesellschaftlicher Akteur in Deutschland ist. Er ist mit seinen rund 7 Millionen Mitgliedern der größte nationale Sportfachverband der Welt. Ein Verband, dessen Führung dieses Frühjahr, 3 Jahre nach der sogenannten Sommermärchenaffäre, erneut in die Schlagzeilen geriet. DFB-Präsident Reinhard Grindel musste zurücktreten nach scharfer Kritik an fragwürdigen Zusatzeinkünften und der Annahme einer teuren Uhr. Und plötzlich war die Diskussion wieder laut in Deutschland. Was darf ein Fußballfunktionär? Was ist gute Verbandsführung? Unter anderem darüber möchte ich heute sprechen. Und dazu begrüße ich den Interimchef der DFB-Ethikkommission, Nikolaus Schneider, ehemaliger Ratsvorsitzender der EKD. Guten Tag, Herr Schneider.
Schönen guten Tag.
Herr Schneider, was ist denn für Sie ein guter Verbandschef?
Ein guter Verbandschef ist ein Mensch, der für diesen Verband in der Öffentlichkeit überzeugend auftritt, der die unterschiedlichen Interessen des Verbandes bündeln kann und der, und das ist beim DFB das Hauptstrukturproblem, den wirtschaftlichen Bereich, also da, wo es ums Sportgeschäft geht und wo es um ein Milliardengeschäft geht, und den ehrenamtlichen Bereich, der nun wirklich ganz großartig ist, mit 25.000 Vereinen und Millionen Mitgliedern und Hunderttausenden Ehrenamtlichen, die für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt ganz, ganz wichtig sind, der also auch diesen Bereich überzeugend vertritt und beide Bereiche so zusammenhält, dass das Ganze auch nach außen ein überzeugendes Bild abgibt.
Wie erklären Sie sich, dass es mit der Person Reinhard Grindel jetzt zu diesem Fall überhaupt kommen konnte? Eine Präsidentschaft, in der es ja bereits Ethikregeln gab und Reinhard Grindel, ihm waren ja auch die Verhaltensregeln bekannt.
Und Reinhard Grindel hat es massiv vorangetrieben, dass es überhaupt eine Ethikkommission gibt und die ethischen Fragen eine größere Rolle spielen.
Sie sind 2016 gegründet worden.
Ganz genau. Und das war wirklich auch ganz stark sein Betreiben. Und von daher ist das auch in gewisser Weise ziemlich tragisch, dass gerade der Mensch, der sich für diese Fragen so einsetzte, der da auch eine große Sensibilität zeigte, dass der nun so ins Stolpern gekommen ist, dass er sich einfach nicht mehr halten konnte. Also es hat in der Tat mit dieser Struktur zu tun, die eine große Spannung ausgleichen muss, die ja auch eine ethische Spannung ist. Die ethischen Fragen im Bereich des Wirtschaftens sind durchaus anderer Natur als die ethischen Fragen im Bereich der Ehrenamtlichkeit und des Amateurbereiches. Da gibt es Schnittmengen, aber die Ausrichtung ist eine andere. Und was sich mit Ethik verbindet, ist ja eine Haltung, eine bestimmte menschliche Haltung. Und die hat auch durchaus unterschiedliche Ausrichtungen. Ausprägungen im Sportgeschäftsbereich im Verhältnis zum Amateurbereich. Also das sind so die Probleme. Und das auszutarieren und zusammenzuhalten ist schon eine hohe Anforderung. Und man merkt ja, Reinhard Grindel war im Bereich der UEFA tätig. Da geht es im Wesentlichen um den Sportgeschäftsbereich und gefallen ist er über die Frage der Uhr, also wie weit er die Uhr hätte annehmen dürfen oder nicht. Und da zeigt sich, dass da die meisten Tretminen sind, wo man eben doch ganz besonders hinschauen muss und wo es klare Regelungen geben muss.
Also Sie haben jetzt von strukturellen Problemen gesprochen. Das heißt, Sie machen hauptsächlich das Ehrenamt dafür verantwortlich und insofern vielleicht auch eine weniger deutliche Rechenschaftspflicht? Oder wie kann ich das bei Ihnen verstehen?
Nein, das sollen Sie so verstehen, dass es im Sportgeschäftsbereich einfach jede Menge Fallen gibt. Mhm. Auch Verlockungen gibt, weil da unglaublich große Geldsummen eine Rolle spielen. Das ist wirklich eine andere Welt als der normale gesellschaftliche Bereich. Und es ist für jeden Menschen schon eine ganz besondere Herausforderung, sich immer und überall so zu verhalten, dass er dafür gerade stehen kann. Denn wir Menschen sind, wie wir sind, und wir machen Fehler. Und man darf von daher Herrn Grindel auch nicht moralisch abqualifizieren, denn er steht auch zu diesem Fehlverhalten und sieht das auch völlig ein und bringt ja auch selber zum Ausdruck, dass dieser Rücktritt dann einfach unvermeidlich war, dass er einfach diese Position nicht weiter ausüben konnte.
Bleiben wir zunächst mal beim Fall Grindel ganz konkret. Sie wollen die Vorwürfe ja rechtlich prüfen in der Ethikkommission, hieß es. Da sind Sie jetzt gerade dabei. Wie weit sind Sie da? Welche Ergebnisse haben Sie möglicherweise schon?
Wir sind noch mitten im Verfahren und aus diesem Grunde bitte ich um Verständnis dafür, dass ich dazu erst mal gar nichts sage.
Nur fürs Verständnis, was heißt rechtlich prüfen?
Ja, der DFB hat einen Ethikkodex, der DFB hat Richtlinien darüber, wie mit Geschenken umzugehen ist. Die waren noch nicht in Kraft, als die Schenkung erfolgte. Aber sie sind jetzt in Kraft und von daher muss natürlich im Lichte dieser Regeln das Verhalten betrachtet werden.
Der DFB wollte ja damals einen Neuanfang nach der Sommermärchen-Affäre. Da ging es um eine dubiose 6,7 Millionen Euro Zahlung. Reinhard Grindel hatte damals in seiner Antrittsrede gesagt, er wolle einen neuen DFB mitbauen und neues Vertrauen gewinnen. Wie schwerwiegend ist denn aus Ihrer Sicht die aktuelle Vertrauenskrise?
Der DFB ist auf einem richtigen Weg und die gegenwärtige Vertrauenskrise, die zu dem Rücktritt von Herrn Grindel geführt hat, ist insofern ein gewisser Rückschlag in der Öffentlichkeit. Er wird aber diesen Weg nicht aufhalten, sondern der DFB wird sich ja strukturell verändern und es wird dann sicher auch gegenüber der Öffentlichkeit nachvollziehbarer, was im Sportbereich, der geschäftsorientiert ist, passiert. Und in den anderen Bereichen, das wird plausibler für die Öffentlichkeit werden, von daher nachvollziehbarer. Und alles, was transparent ist und plausibel ist, schafft Vertrauen.
Nicht transparent war ja zum Beispiel das Honorar, das Herr Grindel für seine Aufsichtsratstätigkeit bekommen hat. Verstehen Sie, dass da viele Menschen, die den Fußball so beobachten, abwinken und das Ganze dann in diesen gleichen Topf werfen, die Funktionäre, die immer eigentlich nur nach dem Geld lechzen?
Ich kann diese spontane Reaktion durchaus verstehen. Allerdings habe ich auch die Erwartung, dass man nach dem ersten Ärger den Verstand wieder einschaltet und dann mal nachfragt und sich das klar macht. Dazu ist ja auch einiges auch in der Öffentlichkeit an Erläuterung gekommen, wie das im Einzelnen war. Und dass von daher auch doch wieder eine innere Bereitschaft, zumindest bei den Menschen, die es gut mit dem Sport meinen und denen daran gelegen ist, dass der Sport in unserer Gesellschaft weiter eine wichtige Rolle spielt, dass zumindest diese Menschen dann auch mit einer Offenheit und ich hoffe auch mit einem gewissen Wohlwollen all das Bemühen des DFB sehen, jetzt auch dazu neuen Strukturen und zu neuem Vertrauen zu kommen.
Sprechen wir über den aktuellen Ethikkodex, der ja Regeln vorgeben möchte. Wie kann denn dieser Ethikkodex die Fallen, von denen Sie gesprochen haben, auch in diesem wirklich sehr geldigen Bereich etwas verkleinern?
Durch zwei Strategien. Das eine ist, dass es deutliche Richtlinien gibt. Die hat sich der DFB gegeben, sehr umfassend, auch bezogen etwa auf Geschenke, durchaus mit Zahlenangaben, sodass die Verhaltenssicherheit von Menschen dadurch erheblich gefördert wird. Also klare Regeln helfen. Viel entscheidender aber ist noch die Haltung. Die Regeln sind ja sozusagen eine Sozialisationshilfe, dass auch ein Bewusstsein entsteht und eine bestimmte Persönlichkeitshaltung entsteht, aus der heraus man dann nicht ins Regelbuch schauen muss, sondern aus der heraus man schon in bestimmten Situationen einfach weiß, was geht und was nicht geht.
Das scheint jetzt aber tatsächlich ein anderes Papier zu sein als das, was auf der Webseite des Deutschen Fußballbunds abrufbar ist. Denn die Ethikregeln, die da in einem 8-seitigen Dokument zusammengefasst sind, sind eher sehr weit gefasst und lassen vermuten, dass es doch einfach auch diesem ja doch sehr schwammigen Begriff Ethik erstmal gar nicht richtig gerecht werden kann.
Ja, der Begriff ist ein Containerbegriff. Also da passt viel rein. Die Begriffe, die dann im Regelwerk des DFB vorkommen, versuchen das etwas zu präzisieren, sind aber auch noch sehr allgemein. Da geht es dann darum, dass die Reputation des DFB gewahrt werden soll. Da geht es um Transparenz. Da geht es um Authentizität, also alles Begriffe, die man dann im Konkreten auslegen muss. Und das können Sie über Regelwerke nur sehr begrenzt einfangen. Das Leben ist so bunt und so vielfältig. Da können Sie keinen kasuistischen Kodex bis ins Letzte entwickeln. Von daher hat der DFB auf Geschenke bezogen ein doch sehr präzises Regelwerk geschaffen. Nun weiß ich nicht, wie weit das auf den Websites
Das wäre vielleicht eine Anregung hinsichtlich der Transparenz.
Ja, aber ich weiß auch, dass dieses Werk auch gerade implementiert wird. Also da gibt es Schulungen zu, dass das alle Mitarbeiter wissen und alle Mitarbeiter kennen. Also dieser Prozess läuft gerade und ich denke, man soll dem DFB auch zugutehalten, erstens, dass er das so ernsthaft betreibt und man sollte ihm auch zubilligen, dass es eine gewisse Zeit braucht, bis sowas durch eine doch so große Institution wie den DFB durchgewachsen ist, dass das alle gut kennen und dann auch entsprechende Haltungen entwickeln. Und nochmal, die Haltung ist das eigentlich Entscheidende.
Jetzt ist dieser Ethikkodex und die Regeln, von denen Sie gesprochen haben, ja die Grundlage auch Ihrer Arbeit. Wie verstehen Sie sich denn? Sie sind jetzt seit dem Tod von Klaus Kinkel, der ja früher der Vorsitzende der Ethikkommission war, der Interimsvorsitzende, haben auch schon gesagt, dass Sie das Amt eigentlich nicht auf Dauer ausführen wollen. Und dann wird es ja im September wohl zu einer Wahl kommen, eines neuen Vorsitzenden. Trotzdem, wie verstehen Sie sich? Sie sind ja auch seit 2016 mit dabei in dieser Kommission. Wie sieht da wirklich die Arbeit aus?
Wir verstehen uns so, dass wir im Wesentlichen beratend tätig sind für die Leitungsgremien des DFB. Es war uns wichtig, auf die Strukturüberlegungen eingehen zu können. Da sind wir auch gut informiert worden und können an dieser Debatte teilnehmen, weil Ethik vermittelt sich auch durch Strukturen. Es gibt Strukturen, die helfen, hinzuschauen. Und es gibt Strukturen, die ermutigen gerade dazu, Umwege zu gehen oder sich im Verschwiegenen zu bewegen.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Das wollen wir nicht. Also einzelne Beispiele zu nennen, ist jetzt etwas schwierig, weil wir sind mitten in der Strukturdiskussion.
Also Sie meinen jetzt keine Hinterzimmerpolitik, so, wenn man das jetzt mal mit so einem knackigen Schlagwort zusammenfasst.
Nein, ich meine, es wird keine Regeln geben, die sagen, im Hinterzimmer findet das und das statt und bitte
natürlich,
sag das keinem
das
weiter.
Das würde ja auch nie so ausgesprochen.
Nein, das würde ja nicht gehen. Also das ist keine Regel, aber es gibt Regeln, die, sagen wir, nicht der Situation adäquat sind. Und dann sucht man Umgehungen. Also, wenn die Position des Präsidenten des Deutschen Fußballbundes nicht so dotiert ist, dass das im Verhältnis zu seiner Aufgabe und im ganzen Gefüge angemessen ist, dann kann es passieren, dass man überlegt, so, was kann man noch tun, damit man dahin kommt, weil es keine klare Struktur gibt. Solche Situationen sollte man vermeiden. Und das bezieht sich dann einerseits auf die Person, also wenn Sie einen haben, der ein Multimillionär ist, für den spielt das alles überhaupt gar keine Rolle. Der kann das für 1 Euro machen. Fertig. Aber wenn man, sagen wir mal, in der Breite der Bevölkerung nach geeigneten Persönlichkeiten sucht, muss man ein bisschen drüber nachdenken, wie man diese Stelle entsprechend ausstattet. Ich will gar nicht sagen, dass der DFB das bisher überhaupt nicht gemacht hat. Das hat er natürlich. Aber dann kamen solche Situationen, die dann bei Herrn Grindel zu entsprechenden Nachfragen führten, die man dann auch gut erklären kann, die dann nachvollziehbar sind. Aber man erweckt einen schlechten Anschein, als sei da gekungelt worden oder sowas. Und das einfach völlig unnötig und hinderlich und zerstört Vertrauen. Und man sollte erst gar nicht den Anschein erwecken. Also das meine ich, dass Strukturen so sind, dass sie nicht zu solchen Verhalten führen, die dann solchen Anschein erwecken können. Also darum ging es uns. Und so brachten wir uns dann auch in die Strukturdebatte ein.
Das heißt, es ist nicht so, dass Ihnen ständig Fälle vorgelegt werden und Doch. Sie einfach nur Fälle abarbeiten?
Auch. Es können sich Einzelpersonen an uns wenden, die den Eindruck haben, dass sie schlecht behandelt wurden. Es kann sich die Führung des DFB an uns wenden und sagen, wir haben ein Problem, wir wissen nicht so richtig, was meint ihr denn, welchen Rat würdet ihr geben, wie wir das entwickeln sollen? Es ergibt sich so, dass wir selber in den Medien etwas wahrnehmen und aufgrund dieser Wahrnehmung von uns aus als Kommission tätig werden und sagen, also hierzu hätten wir doch jetzt gerne mal eine Auskunft. Also es, auf ganz unterschiedlicher Weise kommen Dinge an uns heran. Und das können dann sehr konkrete Einzelfälle sein, mit denen wir uns beschäftigen. Es können aber auch allgemeine Strukturfragen sein. Wir könnten noch eine andere Aufgabe haben, sage ich gleich was zu. Aber wir verstehen uns als ein Beratungsgremium. Das heißt, bei allen konkreten Fragen haben wir immer mit im Blick, Was bedeutet das für die Struktur? Was kann man im Ablauf, im strukturellen Ablauf so gestalten, dass die Anfragen oder Beschwernisse, die an uns herangetragen werden, nicht mehr auftreten? Also so zielt dann unsere Beratung. Nun könnten wir auch Anklage erheben gegenüber bestimmten Personen in der Sportgerichtsbarkeit des DFB. Mit der Bildung der Ethikkommission hat der DFB auch eine Ethikkammer in der Sportgerichtsbarkeit eingerichtet.
Was sozusagen dann die rechtsprechende Kammer für die Kommission wäre.
So ist es. Bisher haben wir noch keine Anklage erhoben. Es gab schon einmal einen Fall, da wäre es sicher zu einer Anklage gekommen. Aber da kam es nicht mehr dazu, weil ein Mensch sich dann entzogen hat, unbekannt verzogen ist.
Da geht es um eine Führungsposition im Deutschen Fußballbund,
nein,
oder?
Nein. Nein. Also was völlig anderes, was aus den Landesverbänden kam. In dem Fall wäre es mal dahin gekommen, aber das war bisher noch nicht. Da merkt man auch, die Ethikkommission gibt es seit 3 Jahren. Wir probieren auch noch aus. Also was ist die wirklich angemessen, die adäquate und auch die effektivste Arbeitsweise, damit diese Kommission dazu hilft, dass der DFB in der Öffentlichkeit auch als eine vertrauenswürdige Organisation dasteht. Etwa, wir haben mit dem DFB auch mal über Gewalt in den Stadien geredet und haben ganz ausführlich mit den Menschen, die für diese Fragen verantwortlich sind, ein Gespräch geführt, wo deutlich wurde, welche Strategien gibt es eigentlich und welche Instrumente entwickelt man, um mit Gewalt in den Stadien umzugehen. Also das haben wir thematisiert. Ebenso mit sexualisierter Gewalt oder eben sexuellem Missbrauch. Auch da haben wir schon sehr ausführlich mit den Verantwortlichen im DFB darüber geredet, anlässlich eines konkreten Falles dann, nicht? Wie geht ihr damit um? Also welche Handlungsanleitungen gibt es für Betreuer im Umgang mit Kindern und Jugendlichen? Aber auch, welche Handlungsanleitung gibt es, falls eine Sache zum Thema gemacht wird? Welche Verfahrensweisen gibt es dann? Auf dieser Weise waren wir tätig.
Sie hören das Sportgespräch im Deutschlandfunk. Heute zu Gast Nikolaus Schneider, der Interimchef der DFB-Ethikkommission. Herr Schneider, jetzt haben Sie gerade was sehr Bemerkenswertes gesagt. Sie haben gesagt, was das Selbstverständnis der Ethikkommission angeht, sie versucht zu helfen, auch zu vermitteln, dass der DFB als vertrauensvolle Institution dasteht. Mein Verständnis einer Ethikkommission, so wie man es zum Beispiel ursprünglich auch von der FIFA, dem Weltfußballverband, kennengelernt hat, war eher, dass sie ein scharfes Schwert ist. Das scheint überhaupt nicht Ihre Aufgabe aus Ihrer Sicht zu sein.
Also ich möchte mal anmerken, auch bei der FIFA kann es ja am Ende auch mit dem scharfen Schwert nur darum gehen, eine integre FIFA zu haben. Nicht? Also die Aufgabenstellung ist nicht anders als unsere,
aber sie trat,
nur die Mittel sind andere.
Genau, sie trat jetzt weniger in Erscheinung als beratendes Gremium, als vielmehr ein prüfendes Gremium, das wirklich auch dann tatsächlich sich durchsetzt, wenn die Funktionäre da...
Ja, und dafür gesorgt hat, dass bestimmte Funktionäre aus dem Verkehr gezogen werden.
Richtig.
Und. Natürlich, aber das hatte dann natürlich auch Konsequenzen für die FIFA, was ihre innere Struktur angeht. Also diese Zielrichtung ist gar nicht anders. Nur wir sind nicht das scharfe Schwert. Das schärfste Schwert, das wir als Ethikkommission haben, ist, eine Sache zur Anklage zur Sportgerichtsbarkeit zu bringen. Andere Möglichkeiten haben wir nicht. Aber wir sind bisher nicht unzufrieden, weil wir sehr deutlich wahrnehmen, das werden wir öffentlich nicht so darstellen, aber wir nehmen sehr deutlich wahr, wie sich doch an einigen Stellen im DFB etwas tut und wie es durchaus auch für unsere Wahrnehmung schon zu konkreten Veränderungen gekommen ist.
Aus Ihrer Sicht also nicht unbedingt ein Maßstab für einen modernen Verband, wenn er sagt, wir geben uns eine Ethikkommission, die wirklich ein richtig scharfes Schwert ist, damit wir uns selbst auch legitimieren?
Ich glaube, so abstrakt kann man die Frage nicht stellen, sondern man muss sie konkret stellen. Was würde eine Ethikkommission im DFB bedeuten, die genauso konstruiert wäre wie die FIFA? Sie würde die bisherige Sportgerichtsbarkeit des DFB zum Beispiel ein Stückchen durcheinander bringen. Also es musste ja kompatibel sein zu den übrigen Strukturen, die der DFB hat. Von daher verstehe ich das schon, dass man gesagt hat, wir schaffen nicht neben der normalen Sportsgerichtsbarkeit noch eine Spezialsportsgerichtsbarkeit durch die Ethikkommission, sondern was es da an Sportsgerichtsbarkeit gibt, wird zugeordnet dieser Ebene. Das ist völlig vernünftig, sodass wir dann Dinge auch dahin bringen können, zur Anklage bringen können. Also das ist durchaus, finde ich, eine Überlegung, die dem DFB angemessen ist. Und so müsste das bei anderen Verbänden auch sein. Und dabei kann es durchaus sein, dass es andere machen wie die FIFA.
Sie haben bisher ja gelobt, dass der DFB eindeutige Fortschritte macht, auch was bestimmte Maßnahmen angeht. Und immer wieder fällt das Wort Struktur. Hinsichtlich der Struktur möchte der DFB sich ja auch reformieren. Das fällt insbesondere ins Gewicht, wenn wir auf die Wahl schauen, die jetzt im Herbst ansteht. Da wird dann nämlich nicht nur der Ethikchef neu gewählt, sondern tatsächlich soll ja auch ein neuer Präsident oder eine Präsidentin gewählt werden. Warum ist es so wichtig aus Ihrer Sicht, dass ein Hauptamt geschaffen wird?
Aus meiner Sicht ist es deshalb wichtig, weil diese Position sehr herausfordernd ist. Also wer an dem Zusammenhalt dieser beiden Bereiche interessiert ist, wird sich da sehr einbringen müssen. Das Ehrenamt suggeriert ja, das kann man mit einem überschaubaren Zeitaufwand betreiben. Das denke ich nicht. Das ist schon quasi hauptamtlich, einfach vom zeitlichen Erfordernis her. Und wenn es denn ein Hauptamt ist und es soll ein in Anführungsstrichen ganz normaler Mensch auch machen können, dann muss es dafür eine entsprechende Vergütung geben und dann sind wir bei der Hauptamtlichkeit. Dazu muss der DFB übrigens seine Strukturen gar nicht verändern. Es steht schon jetzt in der Satzung, dass der Präsident hauptamtlich oder ehrenamtlich, nebenamtlich tätig sein kann. Also man sollte dann dieses wirklich ernster nehmen. Es gibt dazu keine Meinung der Ethikkommission. Aber das ist meine Meinung dazu. Und es würde dann auch ganz glasklar in den Statuten sein und in dem, was man auch öffentlich wahrnehmen kann, was denn da an Finanzen fließt. Und das muss offen sein und aufgedeckt sein.
Klaus Kinkel hatte ja zu seiner Zeit als Vorsitzender noch gesagt, dass die Strukturen im DFB so veraltet seien. Auf welche weiteren veralteten Strukturen blicken Sie denn da?
Das ist schon die Frage, wie ist die Aufsicht geregelt über das exekutive Handeln? Und ein e.V. hat Aufsichtsstrukturen, die dem nicht gewachsen sind, was sich mit dem Sportgeschäft und mit dem Milliardengeschäft verbindet. Und hier wird man zu neuen Strukturen kommen müssen. Ein weiteres Problem ist, das ist aber in einem e.V. auch kaum zu vermeiden, dass die eigentlich rechtlich gewichtigste Aufsicht der Bundestag ist. Aber das ist ein Scherz. Er dachte einmal im Jahr, wie soll der Aufsicht wahrnehmen? Das geht gar nicht.
Der DFB-Bundestag muss man dazu sagen, dass man das jetzt nicht verwechselt.
Ja, genau. Ja. Also das geht überhaupt nicht. Dann gibt es andere Aufsichtsstrukturen, die sind dann Rechnungsprüfung oder so. Bei EVs, sowas hat der DFB auch. Da muss man fragen, wie sehen die aus? Wie sind die ausgestattet? Sind die dem Sportgeschäft gewachsen? Ist das überhaupt denkbar, dass sie das wären? Also das sind die Fragen, die sich stellen. Da haben wir sehr drauf gedrungen, dass das Thema Aufsicht auch strukturell anders gelöst wird, als es bisher der Fall war. Und nach allem, was ich an Überlegungen aus diesem Bereich weiß, da kann man jetzt nicht vorgreifen, aber ist der DFB da auf einem sehr guten Wege.
Jetzt haben Sie auch den e.V. an sich angesprochen und da kommt dann immer ein Schlagwort in den Kopf, das bei vielen auch ein ganz schwieriges Thema ist, nämlich die Gemeinnützigkeit. Könnte die dadurch dann nicht auch angetastet werden und scheut man sich vielleicht beim DFB auch gerade deshalb davor, diese ganzen Gremien umzumodeln, weil man am Ende vielleicht zugeben müsste, dass man vielleicht in manchen Teilen nicht mehr so gemeinnützig ist?
Die Strukturüberlegungen haben auch den Aspekt, die Gemeinnützigkeit des DFB zu schützen und zu erhalten. Und ich halte das auch für notwendig. Und,
warum?
Ja, weil in dem Bereich Sportgeschäft es um Summen geht, die mit allem, was ich aus Gemeinnützigkeit kenne, nicht verträglich sind.
Das heißt, deshalb würden Sie die Gemeinnützigkeit in dem Sportgeschäft eher ausklammern?
Ich meine, dass das Sportgeschäft mit der Gemeinnützigkeit nicht verträglich ist. Mhm. In der Tat.
Das heißt, wenn man sich das jetzt vielleicht mal etwas kreativ überlegt, dann müsste man das Sportgeschäft oder den Sportgeschäftsteil innerhalb des DFBs ähnlich auslagern, wie man das vielleicht in so einem Bundesliga-Club macht, der mal ein Verein war und ja, der dann sagt, wir lagern jetzt die Profiabteilung aus.
Das wäre ein möglicher Weg, ja.
Für den Sie plädieren würden?
Wir diskutieren, wie gesagt, gerade die verschiedenen Möglichkeiten und wir haben auch Einblick bekommen. Das ist übrigens auch Ausdruck neuer Vertrauenskultur, dass die leitenden Menschen des DFB uns völlig offengelegt haben in der Ethikkommission, in welche Richtung sie denken, wie das alles ausgestattet werden soll. Und daran diskutieren wir mit. Und das geht schon genau in diese Richtungen, entsprechend der Grundüberlegungen, die wir hier gerade formuliert haben.
Herr Schneider, jetzt haben wir zu Beginn schon so ein paar Stichworte behandelt, die einen oder eine gute neue DFB-Präsidentin ausmachen würden. Es sind jetzt noch ein paar Monate. Es wird jetzt immer konkreter werden, wer sich da überhaupt zur Wahl stellt. Wenn Sie jetzt ein paar Wünsche frei hätten, was würden Sie sagen? Muss das eine Person sein, die viel zu verlieren hat und deshalb sich richtig verhalten muss? Haben Sie vielleicht sogar Namen im Kopf?
Namen werden Sie von mir nicht hören. Und die Pädagogik, es muss einer viel zu verlieren haben, damit er auf der Hut ist, die passt mir nicht so ganz. Also ich will nicht mit Drohungen arbeiten, sondern es sollte eine Persönlichkeit sein, die in sich so gefestigt ist, die so eine klare Haltung hat, dass sie mit den Versuchlichkeiten, die mit solchen Ämtern immer verbunden sind, souverän umgehen kann.
Also eine Person, die aus dem Fußball kommt, vielleicht selbst als Aktiver oder Aktive ehemals, oder könnte das auch ein Politiker sein, ehemaliger?
Es muss ein Mensch sein, der Verständnis für den Betrieb hat, der gewisse Grundkenntnisse dieses Betriebes hat, der also auch von Sport und Fußball ein bisschen was versteht, auch eine innere Neigung dazu hat. Aber ansonsten müsste das schon eine hochrangige, souveräne Persönlichkeit sein. Damit ist ja im Augenblick auch eine Agentur beauftragt, die Vorschläge erarbeiten soll zur Ausgestaltung der Position, aber auch zu möglichen Namen Vorschläge entwickeln soll. Ich finde, das macht der DFB auch richtig, das ein Stück weit erstmal auszugliedern, sich Fachkompetenz zu holen in diesem Bereich. Und das nicht alles nur aus sich selber generieren zu wollen, sondern sich eben auch entsprechende Hilfe zu holen. Und ich bin da auch ganz zuversichtlich, dass das vernünftig funktionieren wird.
Vielen Dank, Nikolaus Schneider, für dieses Sportgespräch hier im Deutschlandfunk, das Sie wie immer auch nachhören können in unserem Podcast-Angebot. Oder Sie gehen auf unsere Website www.deutschlandfunk.de/sportgespräch. Mein Name ist Marina Schweizer. Tschüss.